Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Brahman Purusha Ishvara Maya Prakriti Shakti Teil 1. Wir haben auf unserer nun schon etwas längeren Reise durch Life Divine, das göttliche Leben, einiges über das Höchste erfahren. Das höchste Sein oder Wesen, die höchste Wirklichkeit, das Ewige, Absolute, Grenzenlose. Wir haben es als das Unbestimmte oder Unbestimmbare bezeichnet, als etwas Undefinierbares, das durch das Mental, wie weit und lichtvoll es auch immer sein mag, nicht erfasst werden kann. Wir haben es das Unaussprechliche genannt, weil es sich nicht in Sprache fassen lässt, und wir haben festgestellt, dass wir es weder durch Verneinungen beschreiben können, es ist nicht dies, es ist nicht das, noch durch eine Summe von Bejahungen, es ist dies und das und jenes. Und dennoch, trotz alledem, ist dieses Höchste, dieses Absolute nicht unwissbar. Das spirituelle Sein oder Wesen in uns muss, da es in seiner Essenz, in seiner grundlegenden Wirklichkeit, eben dieses Höchste, die höchste Existenz ist, dieses Absolute erfahren können. Erfahren in Form eines Wissens durch Identität. Bis dies geschieht, bis dies eine tatsächliche Realität in uns wird, eröffnet sich uns dieses Höchste, dieses Absolute und Grenzenlose in Form bestimmter, grundlegender Wahrheiten seines Seins. Wahrheiten, die transzendent sind, also jenseits des Universalen, die aber ebenso in diesem Universalen sind, die die Grundlage für die Existenz des Universums von Schöpfung überhaupt bilden. Wahrnehmbar werden diese grundlegenden Aspekte der allgegenwärtigen Wirklichkeit in uns Menschen, durch spirituelle Intuition, durch eine spirituelle Erfahrung in der eigentlichen Substanz unseres Bewusstseins. Doch wir können uns auch eine gewisse Vorstellung davon in unserem Mental bilden, wenn, und dies ist die Voraussetzung, unser Mental dabei weit und plastisch bleibt, wenn es das Subtile, das Unfassbare in der Idee bewahrt, wenn es nicht in starre, auf sich selbst bestehende Definitionen verfällt. Anders gesagt, wir müssen für die Formulierung dieser grundlegenden Wahrheiten eine Sprache finden, die sowohl intuitiv metaphysisch, also in gewisser Weise scharf und konkret, als auch in offenbarender Weise poetisch, also symbolhaft mystisch ist. Eine Sprache, die lebendige und bedeutsame Bilder dazu verwendet, tiefere Wirklichkeiten anzudeuten und sie dadurch, soweit dies möglich ist, tatsächlich in uns zu einer Realität werden zu lassen. Eine Sprache, die, wenn man es so will, stets schwanger ist, die in Wahrheit vibriert, sie quasi gebärt, ohne sie in allzu feste Form zu gießen. Eine Sprache also, wie wir sie in den Veden und Upanishaden und natürlich auch und ganz besonders in Sri Aurobindos Savitri finden. Wir müssen eine Sprache sprechen, die im Gegensatz zur metaphysischen, mentalen Abstraktion eine unmittelbare, lebendige Konkretheit besitzt und die genau deshalb unserem rationalen Verstehen fremd ist. Wir müssen, wie Sri Aurobindo es ausdrückt, bereit sein, uns von den Fesseln einer begrenzten Logik zu lösen und uns an die Logik des Grenzenlosen zu gewöhnen. Nur dann, wenn uns dies gelingt, wenn wir dies zulassen, wenn wir uns darauf einlassen, können wir über das Unaussprechliche sprechen, ohne dass dies paradox, in sich selbst widersprüchlich wird, ohne dass wir es quasi ans Kreuz schlagen und uns nur noch über einen toten Körper ohne lebendige Wirklichkeit unterhalten. Nur dann sprechen wir nicht nur über diese allgegenwärtige Wirklichkeit, sondern drücken sie auch, soweit dies möglich ist, aus. Nur dann erfassen wir etwas vom wahren, wahrhaftigen Wissen, jenseits unserer gewöhnlichen intellektuellen Spekulation. Hier und heute versuchen wir eine Art Brücke zu schlagen. Life Divine bedient sich, und dementsprechend bedienen auch wir uns, einer durchaus philosophischen Sprache. Einer Sprache, die sich in gewisser Weise immer in einer Gefahrenzone bewegt, in der die lebendige Wahrheit in den Dingen leicht kristallisiert, quasi ermordet werden kann. Und dies ist auch der sehr wesentliche Grund, warum solche Einführungen, das Studium von Life Divine selbst, das von einer anderen Ebene kommt und damit untrennbar verbunden ist, nicht ersetzen kann. Und ebenso wenig und noch viel weniger die spirituell symbolhaften und offenbarenden Texte der Veden und Upanishaden oder Savitri. Versuchen wir also in diesem Verständnis und vor diesem Hintergrund die grundlegenden göttlichen Wirklichkeiten des Absoluten so gut es geht zu erfassen. Wir hatten schon in unserem letzten Podcast festgehalten, dass wir das Absolute in unserer Erfahrung als ewige und grenzenlose Selbstexistenz, Selbstwahrnehmung und Selbstseinsseligkeit wahrnehmen, als Sat-Chit-Ananda, eine Wirklichkeit, die alle Dinge begründet, die alle Dinge stützt, die alle Dinge, die gesamte Schöpfung, durchdringt. Und wir hatten schon erwähnt, angedeutet, dass sich die ewige und grenzenlose Selbstexistenz in drei Formen oder besser Zuständen offenbart. Als Selbst, als bewusstes Sein oder Spirit, Geist und als Gott oder göttliches Wesen. Wir hier im Westen verbinden mit diesen Begriffen meist ganz bestimmte Vorstellungen und Konzepte. Vorstellungen, die uns im Verständnis dessen, was wir nun betrachten wollen, einengen und in gewisser Weise konditionieren. Und wir verwenden deshalb im Folgenden die, für die meisten von uns, noch nicht vorbelasteten indischen Begriffe, die weiter, plastischer sind, die, wie wir eben gesagt haben, das Subtile, das Unfassbare in der Idee bewahren. Brahman, Atman, Purusha, Ishvara. Brahman ist das, was wir im Westen das Absolute nennen würden. Doch ist Brahman nicht nur, wie es der westliche Intellekt leicht annimmt, ein Abstraktum, ein unveränderliches Selbst, das Unpersönliche, das eigenschaftslose Ewige, eine Lehre von Sein oder ein Nichtsein, sondern es ist ebenso eine allgegenwärtige Wirklichkeit, in der alles, was ist, ist, in der alle Bestimmtheiten, alle konkreten Formen sind, in der alle Schöpfung existiert, stets und ewig vorhanden ist. Alles, wie uns die Upanishaden sagen, ist Brahman. Mental, Leben, Materie und alle Formen dieses Mentals, dieses Lebens, dieser Materie. Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Insekt, jedes Tier, jeder Mensch. Brahman ist das, was in all diesen Dingen um sich selbst weiß. Und es ist die Kraft, die alles trägt und erhält, den Gott ebenso wie den Titanen und den Dämonen, das Gute ebenso wie das, was wir böse nennen. Und Brahman ist ebenso Wonne, Ananda, die Wonne oder Seinseligkeit, die der Atem, der Äther unseres Daseins ist, ohne die nichts leben, nichts existieren könnte. Brahman ist die Seele, der innere Funke, das innere Göttliche, das in allem und in allen Dingen beheimatet ist. Brahman ist das, was in bewussten Wesen bewusst ist, und es ist das verborgene, verschleierte Bewusste in unbewussten Dingen. Brahman ist auch der Meister aller Dinge, allen Seins. Es ist zeitlos und die Zeit selbst. Es ist der Raum und alles, was in Raum ist. Brahman ist Kausalität, ist Ursächlichkeit in ihrem eigentlichen Prinzip. Und es ist in allem, was geschieht, ganz konkret Ursache und Wirkung. Es ist der Denker und sein Gedanke, der Krieger und sein Mut, ist der Spieler und der Wurf seiner Würfel. Und Brahman ist ebenso das Suprakosmische, das, was den Kosmos trägt. Es ist das Kosmische selbst, das Transzendente, das Nicht-Sagbare, aber auch das Selbst jedes Einzelnen von uns, ist die Seele, das psychische Wesen. Alles also ist Brahman. Es gibt nichts anderes als Brahman. Es gibt nichts außerhalb oder jenseits davon. Und dieses Allsein, dieses Allwerden, geschieht durch seine Bewusstseinskraft, die sich selbst und damit es in die Selbstmanifestation bringt. Diese Bewegung, dieses Verhältnis von Sein und Werden, können wir nun aus verschiedenen Perspektiven, durch verschiedene Prismen sehen. Wir können sagen, dass Brahman, das bewusste Sein, die Seele, der Geist, Spirit, der Purusha ist und dass dieses Sein durch die Naturkraft, seine eigene Naturkraft, Prakriti, alle möglichen Formen annimmt, zu allem wird. Oder wir können aus einer anderen Perspektive sagen, dass Brahman Ishvara ist, der höchste Herr, der allwissende und allmächtige Allherrscher, der sich durch seine Shakti, seine bewusste Macht, in Raum und Zeit manifestiert und das Universum regiert. Welche Sichtweise, welche Wahrnehmung uns näher liegt, mag durch unsere Natur, unsere spirituelle Ausrichtung, unsere Schöpfungslinie bestimmt sein. Wichtig ist für uns hier, dass wir uns nicht auf eines dieser Prismen beschränken, dass wir beide Facetten in ein Ganzes aufnehmen, dass wir beide Facetten in einer gleichzeitigen und gleichberechtigten Schau, in einer gleichzeitigen und gleichberechtigten Wahrnehmung halten. Denn die absolute, ewige und grenzenlose Selbstexistenz, Selbstwahrnehmung, Selbstwonne, Satchitananda, hat in gleichem Maße einen unpersönlichen und einen persönlichen Aspekt. Sat, Sein, ist nicht nur Existenz, es ist das eine Sein oder Wesen, das Wesenhafte. Und diesem Sein, dieser Wirklichkeit, begegnen wir in drei Formen, können sie in drei Formen erfahren. Als Selbst, Atman, als bewusstes Sein oder Spirit, Geist, Purusha, und als Gott, als göttliches Wesen, Ishvara. Und auch Chit, Bewusstsein, eröffnet sich uns quasi analog in drei Gestaltungen, drei Bewegungen, drei Aspekten. In der Selbstkraft dieses Bewusstseins, die in einem begreifenden, erfassenden Sinne alle Dinge erschafft, Maya. In der Natur, der Kraft, die dynamisch, konkret ausführend ist, die alle Dinge unter der stillen Beobachtung des Purusha, des bewussten Seins, des Selbstes ausarbeitet, Prakriti. Und in der bewussten Macht des göttlichen Wesens, des Ishvara, die beides ist, die schöpferisch erfasst, begreift und die gleichzeitig ausführt, umsetzt, Shakti. Diese Differenzierung klingt zunächst nach einer abstrakten philosophischen Kletterübung, nach einer eigentlich nicht notwendigen metaphysischen Spekulation. Doch wir werden sehen, dass sie in der Praxis, in der spirituellen Erfahrung, in dem, was Schöpfung ist, sehr konkret, sehr wesentlich ist. Denn nur die Summe aller drei, die Summe all dieser grundlegend unterschiedlichen Wahrnehmungen, überbrückt, versöhnt die offensichtliche Unvereinbarkeit der drei grundlegenden Seinszustände, versöhnt die Transzendenz, das Universale und das Individuum, versöhnt das Suprakosmische, die kosmische Universalität und die Geteiltheit unserer individuellen Existenz, lässt alle drei nebeneinander bestehen, alle drei eine tatsächliche Wirklichkeit sein. Nur diese Versöhnung, diese Verbindung des Absoluten, der kosmischen Natur und unseres individuellen Daseins macht Brahman zu dem, was es tatsächlich ist und was wir eben in ausführlicher Weise beschrieben haben. Zu einem Absoluten, das im eigentlichen Sinne absolut ist, also von allem Relativen unabhängig ist, das aber auch in allem Relativen gegenwärtig ist, allem Relativen zugrunde liegt, das alles Relative regiert, durchdringt, konstituiert, formt. Nun könnten wir oberflächlich betrachtet sagen, dass diese Differenzierung, diese Vertiefung nicht unbedingt notwendig ist. Denn das Bild, das Konzept einer Selbstexistenz, die stets in der Schau eines grenzenlosen Ganzen ist und die aus dieser Schau heraus erschafft, ist im Grunde vollständig, plausibel, ohne weiteres überzeugend. Aber, und dies hatten wir schon im letzten Kapitel gesehen, ganz so einfach ist es nicht. Denn für unser Mental, für unseren logischen und linear denkenden Intellekt ergeben sich aus diesem Bild zahllose Schwierigkeiten, Gegensätze, gar Unvereinbarkeiten. Das Unbestimmbare offenbart sich uns als grenzenlos und als begrenzt. Das Unwandelbare als beständiger Wandel, als zahllose Differenzierungen. Das eine wird Vielheit, unzählige Vielheit. Das Unpersönliche erschafft oder stützt Personalität, ist selbst eine Person. Das Selbst besitzt eine Natur und ist dennoch etwas anderes als seine Natur. Sein wird zu werden und bleibt doch immer etwas anderes als dieses Werden, bleibt immer es selbst. Das Universale individualisiert sich und das Individuum, das Individuelle, universalisiert sich. Brahman ist frei von allen Eigenschaften und ist alle Eigenschaften, ist der Herr aller Werke, tut alle Werke und ist ebenso der stille Zeuge, der Nichthandelnde. Und wenn wir die Prozesse betrachten, die Prozesse der Natur, der Schöpfermacht, dann wird alles noch wundersamer, noch ungreifbarer. Wir beobachten, analysieren und systematisieren ihr Wirken, und in dem Moment, in dem wir eine gewisse Ratio, eine Art göttliche Logik zu erfassen glauben, stoßen wir darin, wenn wir auch nur ein kleines Stück tiefer graben, auf etwas Irrationales, Infrarationales oder Suprarationales. Was uns bei der Betrachtung der Materie noch klar, systemisch, eben rational erscheint, wird mit aufsteigender Linie der Evolution immer unschärfer. Die Bestimmbarkeit und Vorherbestimmbarkeit von Prozessen in den Ebenen des Lebens und erst recht in den Ebenen des Mentals wird immer schwieriger, unsicherer und schließlich unmöglich. Und wenn wir dann die Materie aufbohren, um dort das Geheimnis, die Logik für alles zu entdecken, was finden wir dann? Das genaue Gegenteil, das Ende jeder Logik, die Aufhebung selbst der materiellsten Gesetze, Quantenschaum. Und wenn wir vom Kleinsten ins Größte, Weiteste schreiten, ergeht es uns ebenso. Auch das Grenzenlose, das uns dort begegnet, ist nicht greifbar, nicht fassbar. Und blicken wir nun ins Universum, fragen nach der Bedeutung des Universums, so stehen wir ebenfalls vor einem Mysterium. Denn wenn es überhaupt ein Selbst, einen Gott, einen Geist, einen Spirit gibt, seine Wege, wie er mit der Welt umgeht, erschließen sich uns nicht. Sein Wirken oder besser das Wirken seiner Bewusstseinskraft, seiner schöpferischen Maya, scheint sich auf einer Weisheit zu gründen, die nicht die unsere ist, eine Weisheit, die uns immer und immer wieder verblüfft. All dies, die gesamte Existenz, erscheint uns wie ein wunderbarer und wundersamer Zauber, wie die Magie eines großen Künstlers. Und wir fragen uns an dieser Stelle, zu Recht, ist diese Magie, ist dieser kosmische Zauber eine Illusion oder eine verblüffende, erstaunliche Wirklichkeit? Die Antwort liegt auch hier, wie schon so oft, in unserem menschlichen Wahrnehmungsvermögen. Denn wir versuchen mit etwas Begrenztem, mit unserem rationalen und spekulativen Mental, das Grenzenlose zu erfassen, zu erklären, zu deuten. Unsere Vernunft, wir hatten dies in früheren Kapiteln bereits näher beleuchtet, gründet sich auf unsere Erfahrungen der physischen Natur, mit ihren ebenfalls begrenzten Wirkweisen. Wir ziehen daraus, aus diesen Erfahrungen oder Beobachtungen, bestimmte Schlussfolgerungen, bilden Zusammenhänge, Konzepte und verallgemeinern diese, machen sie zu universalen, allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn nun etwas von diesen Konzepten, von diesen Gesetzmäßigkeiten abweicht, dann ist dies für uns irrational, falsch oder einfach unerklärbar, eine Art Wunder. Wir betrachten die rigiden, unveränderlichen Gesetze der Materie und sprechen vom Wunder des Lebens, das darin erblüht. Dann entdecken wir, dass sich auch dieses Wunder auf ganz klaren, nachvollziehbaren Gesetzmäßigkeiten gründet. Den durchaus flexibleren, aber nicht weniger eindeutigeren Gesetzen der Lebensebene. Wir sehen also, dass es durchaus verschiedene Ordnungen, verschiedene Wirklichkeiten gibt und dass das, was für das eine gilt, nicht unbedingt auf das andere, auf eine andere Ebene anwendbar ist. Und noch mehr. Selbst wenn wir in einer Ebene bleiben, auf der rein materiellen zum Beispiel, dann erklären die grundlegenden materiellen Gesetzmäßigkeiten der Elementarteilchenphysik, die schwache und starke Wechselwirkung, Elektromagnetismus, zwar sehr schön und zutreffend das Verhältnis dieser Teilchen zueinander, ihren Aufbau, ihre Substanz, doch unser Körper etwa, der sich aus diesen Teilchen zusammensetzt, ist ganz offensichtlich mehr als das, mehr als die Summe dieser Teilchen oder dieser Gesetzmäßigkeiten. Er entwickelt sein eigenes Sein, durchaus unterschiedlich zu anderen, vergleichbaren Körpern, und er unterliegt einem Gesetz, einer Gesetzmäßigkeit, die größer, weiter ist als die reine Abhängigkeit von den Funktionen der Elementarteilchen, der Atome und Moleküle. Einer Gesetzmäßigkeit, die größer, weiter ist als die reine Abhängigkeit von den grundlegenden Gesetzen der Materie. Es muss also etwas geben, das hinter diesen rein äußeren Funktionalitäten steht, hinter diesem Begrenzten, das sozusagen mehr aus diesem Begrenzten macht, als es eigentlich rein mechanisch sein würde oder sein dürfte. Und wenn wir dieses Begrenzte, wenn wir unseren Körper, aber auch unser vitales oder mentales Wesen mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten wirklich verstehen wollen, dann müssen wir nicht nur die Gesetze der jeweiligen Ebenen verstehen, sondern auch über das Wissen dessen verfügen, was hinter ihnen steht oder was tief in ihnen verborgen ist. Wir hatten bereits gesehen, dass genau dies, das, was dahinter steht, was alles trägt, erhält, stützt, ein weites, grenzenloses Bewusstsein ist. Und wenn wir dieses Grenzenlose nun in unsere Gleichung einbeziehen, wenn wir, und das müssen wir nun, eingestehen, dass wir nicht nur die Logik des Begrenzten, sondern auch die des Grenzenlosen kennen müssen, um wirklich zu wissen, dann wird klar, dass all unser bisheriges Wissen, all unsere Konzepte, all unsere sogenannten Allgemeingültigkeiten, auch wenn sie innerhalb ihrer Grenzen zumindest bislang weitestgehend gültig sind, immer unvollständig, immer relativ sind. Kein Gesetz, das sich auf eine Beobachtung von etwas Begrenztem gründet, ist auf das Grenzenlose anwendbar. Und ein Gesetz oder ein Prozess, der für unser Oberflächenwesen bindend, quasi zwingend ist, wie etwa der Verlauf einer Krankheit, bindet in keiner Weise das, was tief in uns ist und uns im Geheimen trägt. Dies ist das Geheimnis, warum tatsächlich nichts decreed ist, nichts endgültig geschrieben steht. Die Verbindung mit diesem Innersten, diesem Grenzenlosen, kann letztlich alles, kann die Dinge von Grund auf verändern. Eben auch im Physischen, auch in unserem Körper. Wenn wir nun wieder auf unsere Ausgangsfrage schauen, ist das Universum, ist dieser göttliche Zauber eine Illusion oder eine Wirklichkeit, dann können wir an dieser Stelle festhalten, dass unser Intellekt, der bestenfalls in den begrenzten Gesetzmäßigkeiten der Ratio, der reinen Vernunft denkt, kein geeignetes Instrument ist, um hierzu etwas Sinnvolles beizutragen. denn diese Ratio, diese Vernunft, erfasst nur einen sehr engen Frequenzbereich des weiten Spektrums von Bewusstsein und Dasein. Sie hat keinen Begriff, keine wirkliche Wahrnehmung dessen, was infrarational ist. Sie hat keine wirkliche Wahrnehmung von dem, was Leben ist, sondern sie zwingt diesem höchstens ihre eigenen Konzepte auf. Und noch viel weniger versteht sie das, was suprarational ist, was jenseits der Vernunft liegt, was im Bereich des Grenzenlosen liegt. Dies, dass wir das Universum nicht verstehen, dass unsere Vernunft es nicht fassen kann, bedeutet nun aber nicht, dass das Ganze reine Magie ist, ein Zauber, der jeglicher Vernunft entbehrt. Tatsächlich ist im Wirken des Grenzenlosen eine viel größere Vernunft, nur ist diese nicht mental, intellektuell, sondern spirituell und supramental. Was für uns eine Magie, ein Zauber, wundersam ist, ist nichts anderes als die Logik des Grenzenlosen. Ganz ähnlich wie für die frühen Menschen Donner und Blitz ein überrationales Wunder waren und für uns heute ein absolut logisches, materielles Phänomen. Der, wenn man es so ausdrücken will, einzige Unterschied ist, dass die Vernunft oder Logik des Grenzenlosen viel weiter, umfassender ist, subtiler und komplexer in ihren Prozessen, viel umfangreicher in ihren Daten, in dem, was sie erfasst und sozusagen bedenkt. Wir in unserer menschlichen Vernunft sehen und analysieren in erster Linie das, was wir beobachten, rein äußere Ereignisse, und wir ziehen daraus unsere Schlussfolgerungen, errichten darauf unsere logischen Gebäude. Was wir nicht einbeziehen, und dies ist der weitaus größere Teil, ist das, was für unsere Augen unsichtbar ist. All die vielen ineinander verwickelten und sich überschneidenden Bewegungen und Kräfte hinter dem materiellen Vorhang. Und dieses Geflecht, die Matrix dieser Kräfte, dieser Bewegungen, ist ausgesprochen komplex. Einige von ihnen, dem materiellen Zustand näher, fast schon materialisiert, sind Wirklichkeiten, Tatsächlichkeiten, die neue Tatsachen hervorbringen oder ermöglichen. Andere wiederum sind einfach nur Möglichkeiten, die sich verdichten oder auch nicht verdichten. Und schließlich können in dieses Geflecht, in diese Matrix, jederzeit weitere Kräfte eindringen, die wiederum dynamische Bewegungen erzeugen und damit das Gesamtergebnis verändern oder vollkommen neu prägen. Denn hinter jeder Kraft, hinter jeder Bewegung steht auch ein Wille zur Manifestation, eine Notwendigkeit, eine Unvermeidbarkeit, die ihren konkreten Ausdruck sucht. Hinzu kommt, dass aus demselben Kräftespiel, aus derselben Matrix, verschiedene Ergebnisse hervorgehen können. Und was dann tatsächlich geschieht, welches Ergebnis erzielt und damit dann hier in der materiellen Welt für uns sichtbar wird, was eine sogenannte Tatsache wird, wird durch eine weitere Komponente bestimmt, durch eine göttliche Sanktion. Eine Sanktion, die immer schon da war, die von Beginn an existierte und die nun eingreift und möglicherweise noch einmal alles grundlegend modifiziert, im Ergebnis verändert. Ein gutes und für uns vielleicht leichter verständliches Beispiel ist die Welt der Ideen. Jede Idee ist eine dynamische Bewegung, die mit anderen Ideen, auch mit gegensätzlichen Ideen, ein komplexes Geflecht bildet. Und jede dieser Ideen hat einen Willen und damit eine Macht der Verwirklichung, bildet eine Notwendigkeit, eine Unvermeidbarkeit ab? Welche Idee ist kraftvoller? Welche setzt sich in diesem Gemenge durch? Welche manifestiert sich? Wie wirken in diesem komplexen Prozess all die verschiedenen Ideenkräfte aufeinander ein? Welche neuen Möglichkeiten stoßen hinzu und was bewirken diese? Was wird dabei wie modifiziert? Und dann, was sanktioniert das Göttliche am Ende? Welchen Spielraum der Entfaltung lässt es zu? Wo setzt es Grenzen und warum? All dies spielt sich hinter dem Vorhang ab. Wir sehen am Ende in aller Regel nur das Ergebnis. Das Grenzenlose wiederum erfasst und weiß all dies in einer alles umfassenden und unmittelbaren Schau. Und wir erfassen hier sehr schön noch einmal den grundlegenden Unterschied zwischen dem, was wir Intuition nennen, und unserem gewöhnlichen menschlichen Intellekt. Denn die Intuition stammt unmittelbar aus dieser direkten Wahrnehmung des Grenzenlosen, ist sozusagen ihr Strahl, der sich in uns abbildet. Der Intellekt wiederum ist das genaue Gegenteil davon. Er tastet sich im Unbekannten, in der Unwissenheit vor, sammelt Daten, Anzeichen, Hinweise und fügt diese zu einem indirekten Wissen oder einer Art von Wissen zusammen. Das, was der Intuition, was dem Grenzenlosen offenkundig, offensichtlich ist, was sich dort quasi von selbst versteht, ist unserer Vernunft und unseren Sinnen verschlossen. Und wenn es so etwas wie einen Willen dieses Grenzenlosen gibt, dann muss dies ein Wille sein, der in diesem vollständigen Wissen handelt, der das vollkommene und spontane Ergebnis dieses Offensichtlichen ist, der also nichts anderes ist als die Wahrheit des Grenzenlosen, die sich selbst in den Bewegungen und Phänomenen des Begrenzten und damit auch in unserer materiellen Welt bestätigt. Wir können also, und das wird uns jetzt doch recht klar, nicht erwarten, dass diese Logik des Grenzenlosen den Ideen und Schlussfolgerungen unserer begrenzten Vernunft entspricht, ihren Vorstellungen und Konzepten oder auch ihrer Ethik. Das, was uns irrational oder unethisch erscheint, kann für das letztendliche, vollständige Gute und für die Ausarbeitung der Bestimmung unseres Universums notwendig sein. Und deshalb in einem größeren, weiteren Rahmen durchaus rational und auch annehmbar, akzeptabel. Denn es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der Wirkweise unserer menschlichen Vernunft und der Wirkweise der Wahrheit des Grenzenlosen, den wir unbedingt verstehen müssen. Die Vernunft, unsere begrenzte Vernunft, versucht, eine teilweise Wahrnehmung der Dinge, eine Teilschau sozusagen, auf möglichst viele Sachverhalte, möglichst auf alle Sachverhalte zu verallgemeinern und damit alle anderen möglichen Wahrnehmungen, alle Sichtweisen, alles Wirken, dieser Teilwahrheit unterzuordnen, sie in diese Teilwahrheit hineinzunehmen, hineinzuerklären oder sie, wenn es gar nicht geht, vollständig auszusondern oder irgendwie loszuwerden. Selbst unsere weitesten Ideen und unsere weitesten rationalen Ideale funktionieren auf diese Weise. Selbst wenn wir mental sagen, wir sind alle eins, dann steht dahinter eine bestimmte Idee von Einssein, die dann am Ende irgendwo, oft im ethischen, manchmal im ästhetischen Bereich endet, die am Ende dann doch irgendetwas ausschließt. Ein grenzenloses Bewusstsein hingegen enthält in sich selbst Weite, wesentliche Wahrheiten, die aus sich selbst heraus Schlussfolgerungen und Ergebnisse schaffen. Doch sind diese Schlussfolgerungen und Ergebnisse stets unterschiedlich, stets im Fluss, ergeben in gewisser Weise spontan eine immer wieder unterschiedliche Ganzheit von Sachverhalten und Umständen. Und diese Flexibilität oder Biegsamkeit, diese stets freie und spontane Anpassung, erscheint uns, unserer doch deutlich engeren Vernunft, als regellos. Ohne Maßstäbe, ohne Normen, ohne Richtschnur, ohne verlässliche Gesetzmäßigkeiten. Ein weiterer gravierender Unterschied zwischen uns, dem Begrenzten, und der Grenzenlosigkeit besteht darin, dass wir, eben aufgrund des Prinzips von Begrenztheit, von begrenzter Existenz, bestimmte Dinge für unmöglich halten. Ein ständiges Ja, aber oder also das geht nun wirklich nicht, kann einfach nicht sein. Im Grenzenlosen hingegen mag genau das, was für uns unmöglich ist, was uns unmöglich erscheint, ganz normal sein. Ein ganz normaler Zustand, der auch eine ganz konkrete, viel freiere Wirklichkeit kreieren kann. Wir können auch hier unsere Eindeutigkeit, unsere klar bestimmte Begrenztheit, etwa die für den Menschen geltenden moralischen Gesetze oder auch die physikalischen und biologischen Naturgesetze, nicht verallgemeinern und auf das Grenzenlose übertragen. Als ob es selbst dann ebenfalls in dieser Weise begrenzt wäre. Sri Aurobindo zitiert an dieser Stelle die sehr anschauliche Geschichte von den Blinden und dem Elefanten. Jeder Blinde berührt einen Teil des Elefanten und hält diesen Teil dann für das Ganze. Ein Elefant ist etwas, das die Form eines Schwanzes hat. Ein Elefant ist etwas, das die Form eines Rüssels hat. Ein Elefant ist eine einzige und amorphe Masse. Natürlich ist dies alles wahr, alles ein Teil des Elefanten, des Grenzenlosen, aber wir können aus dieser Wahrnehmung keine Verallgemeinerungen treffen, können nicht sagen, das Grenzenlose ist dies oder das, oder es ist durch dieses oder jenes begrenzt. Und wenn wir uns nun dem eigentlichen Thema unseres heutigen Podcasts wieder etwas annähern, dann können wir sagen, dass das Grenzenlose sowohl etwas Wesenhaftes, Essentielles, als auch eine grenzenlose Ganzheit, eine grenzenlose Totalität ist. Und es ist ebenso eine Vielheit, eine Vielzahl von Dingen. Und wenn wir das Grenzenlose wirklich wissen wollen, dann müssen wir alle drei Zustände erfahren. Denn sehen wir nur das Viele und nicht das Ganze, die Ganzheit, oder wenn wir dieses Ganze nur als eine Summe von vielem sehen und nicht als Totalität selbst, dann ist dies zwar durchaus ein bestimmtes Wissen, aber es ist ebenso Unwissenheit. Nur das Ganze zu sehen und nicht die Teile ist ebenfalls ein Wissen und gleichermaßen eine Unwissenheit. Denn, wie Sri Aurobindo sagt, es ist durchaus möglich, dass ein Teil größer als dieses Ganze sein mag, weil es der Transzendenz angehört. Und wenn wir das Universum oder das Universale als Ganzes schauen, jedoch nicht die Seele im Einzelnen, dann fehlt uns in der Tat ein ganz entscheidendes Wissen um die vollständige Wahrheit der Dinge. Schließlich können wir auch nur das Wesenhafte wahrnehmen und uns quasi direkt in die Transzendenz katapultieren. Auch dies ist Wissen, aber, wie Sri Aurobindo sagt, das vorletzte Wissen, nicht das endgültige. Auch wenn wir selbst noch nicht in einen konkreten Erfahrungszustand eingetreten sind, wenn wir selbst noch nicht mit diesen Zuständen identifiziert sind, so muss zumindest unsere Vernunft plastisch genug werden, um alle Seiten zu betrachten, alle Aspekte einzubeziehen und dann durch all diese Aspekte das zu suchen, in dem sie tatsächlich eins sind. Konkret, wenn wir nur das Selbst sehen und uns auf die statische Stille konzentrieren, dann fehlt uns die dynamische Wahrheit des Grenzenlosen. Wenn wir nur den Herrn, den Ishvara, erfassen, dann sind wir uns zwar der dynamischen Wahrheit bewusst, des dynamischen Seins, des dynamischen Bewusstseins, der dynamischen Wonne, aber wir übersehen eine andere Wahrheit, eben diese statische, grenzenlose Stille, die reine Existenz, das reine Bewusstsein, die reine Seinsseligkeit. Konzentrieren wir uns auf das Spiel von Seele und Natur, Purusha Prakriti, so erleben wir, auch in unserer inneren Erfahrung, nur diese Zweiteilung und nicht ihr Einssein. Und wenn wir in der Sprache der Upanishaden sehen und erfahren, dass wir jenes sind, I am that, dann müssen wir, um auf einem gesicherten Wege fortschreiten zu können, auch erkennen, dass dieses That, dieses höchste Selbst, auch in allen anderen Wesen ist und dass es darüber hinaus mehr ist als all diese Selbste. Wenn wir vor diesem Hintergrund nun die Vernunft des Grenzenlosen und seine Wirkweise verstehen wollen, dann vielleicht am ehesten so, dass es aus einer einheitlichen, aus einer Wahrnehmung heraus schaut und wirkt, die sich selbst in Unterschiedlichkeit betrachtet und diese Unterschiedlichkeiten in sich selbst respektiert, sowohl in ihrem wesenhaften Sein als auch in ihrem dynamischen Wirken. Wissen und Wirken sind also eins, jedoch in einer vollkommen freien und ungebundenen Variabilität, Verschiedenartigkeit. Und wenn wir versuchen würden, diese Wirkweise auf unser eigenes Handeln, auf unsere eigene Haltung zu übertragen, dann könnten wir sagen, dass es ebenso wenig richtig ist, ausschließlich das eigene Selbst zu betrachten und dieses in den Mittelpunkt des Kosmos und des Prozesses zu stellen, als ausschließlich andere Selbste wahrzunehmen und alles darauf zu fokussieren, wie es die christliche Tradition in Form einer buchstäblichen Selbstverleugnung über weite Strecken eingefordert hat. Nicht zu Unrecht heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht mehr oder weniger wie dich selbst. Und so ist es das Selbst aller, wohlgemerkt das Selbst, nicht das Ego, auf dem wir eine Einheit im Handeln und gleichermaßen eine vollkommene, grenzenlos plastische und doch harmonische Vielfalt im Handeln gründen müssen. Es ist das Selbst aller, in dem alle Menschen gleich und ebenso ungleich sind, indem wir also Gleiches gleich und gleichzeitig unterschiedlich behandeln, selbst bei scheinbar vergleichbarer äußerer Konstellation. Diese vermeintliche Ungleichbehandlung, die aber in der Erfahrung des Grenzenlosen auf einer alles vereinenden Wahrheit und Harmonie beruht, ist etwas, was dem menschlichen Gerechtigkeitsempfinden und seiner vordergründigen Vorstellung von Gleichheit schwer zu vermitteln sein mag. Doch genau dies ist das Wirken eben dieses Grenzenlosen. Wenn es uns gelingt, diesen weiteren Standpunkt einzunehmen, diesen zumindest einmal zu denken, uns dafür zu öffnen, dann sehen wir, dass darin all die vermeintlichen Gegensätze und Ungereimtheiten verschwinden, im Grunde nur Wortspiele, Begriffsverwirrungen sind. Denn Unbestimmtheit oder Unbestimmbarkeit ist dann einfach ein Zustand, die Bezeichnung für eine bestimmte Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit nicht durch die eigenen Bestimmtheiten, die aus ihr heraustreten oder die in ihr entstehen, begrenzt zu sein. Es ist im Grunde nur ein Wort, das wir wählen, um die vollkommene Freiheit des Absoluten von jeglicher Bestimmung oder Bestimmtheit zu beschreiben. Und genau diese absolute Freiheit von allem ist für das Absolute unbedingt wesentlich, unverzichtbar. Sie ist die Bedingung dafür, dass es in freier und grenzenloser Weise Bestimmtheiten erschaffen kann, oder besser, Bestimmtheiten werden kann. Denn ohne diese Eigenschaft der Unbestimmbarkeit, ohne diese grenzenlose Freiheit, wäre das Absolute entweder ein fixiertes, ewig bestehendes Bestimmtes oder nicht mehr als eine Summe von potenziellen Bestimmtheiten, die ihm immanent sind. Und wenn wir dies erfassen, dann wird die Unbestimmbarkeit, die Freiheit von jeglicher Form von Begrenztheit, auch von der Begrenztheit in sich selbst möglicherweise gar keine Bestimmtheiten kreieren zu können, zur einzig wirklich sinnvollen und schlüssigen Logik. Oder anders gesagt, nur das reine, grenzenlose Wesenhafte, das Unbestimmbare, kann sich selbst in grenzenloser Weise ausformulieren, kann alle auch nur denkbaren Bestimmtheiten, alle auch nur denkbaren Formen, Bewegungen, Universen aus sich selbst hervorbringen. Unbestimmbares und Bestimmtes sind eine untrennbare Wirklichkeit, eine konkrete Realität. Nur unsere menschliche Vernunft, unsere menschliche Sprache führt hier, um bestimmte Eigenschaften des Absoluten hervorzuheben, eine künstliche Trennung, eine Teilung herbei. Und genau dies, die rein künstliche Trennung durch unsere Sprache und die eigentlich dahinterstehende eine Realität, offenbart sich uns nun auch in anderen vermeintlichen Gegensätzen. Wir erfahren ein grenzenloses, das frei von allen Qualitäten, frei von allen Eigenschaften ist und das gleichzeitig aus unzähligen Qualitäten und Eigenschaften zu bestehen scheint, das davon nur so wimmelt. Und auch hier ist diese Freiheit von allem, die Freiheit von allen Eigenschaften, eigentlich die Bedingung dafür, dass sich das Grenzenlose, das Absolute, in konkreten Qualitäten und Eigenschaften ausdrücken kann, in freier und grenzenloser Weise. Das Absolute enthält all diese Mächte und Kräfte in sich selbst und kann sie frei formulieren und aus sich selbst heraus offenbaren. Sri Aurobindo nennt als konkretes Beispiel etwa Courage, Mut, oder auch die in Kräutern oder Mineralien vorhandene Heilkraft. Und doch würden wir nie auf die Idee kommen, zu sagen, dass das Absolute Mut oder Heilkraft ist, würden es nie in dieser Weise definieren. Ebenso wenig könnten wir sagen, dass das Absolute die Summe von Qualitäten ist, also Mut plus Heilkraft plus Ausdauer plus Güte und so weiter. Und es, dieses Absolute, ist auch keine reine Leere, also eine Art positives oder negatives Nichts, das überhaupt keine Qualitäten oder Eigenschaften hervorbringen könnte. Wenn wir also das Absolute mit unserem Mental und damit auch in unserer Sprache einigermaßen erfassen wollen, dann müssen wir, wie es auch die Upanishaden tun, sagen, dass es sowohl keines dieser Dinge ist, also nicht dieses und nicht jenes, als auch alle diese Dinge ist, also sowohl dieses als auch jenes. Diese Ausdrucksform erzeugt nun wiederum gewisse Pole, aus denen sich grundlegende philosophische Haltungen und Seinsweisen ableiten können und auch abgeleitet haben. Und wie tief und weise diese philosophischen Haltungen auch sein oder scheinen mögen, wir sehen gerade sehr schön, dass sich all das nur in unserem Kopf abspielt, dass es sich um ein rein sprachliches, um ein Formulierungsproblem handelt, dass dies nicht der tatsächlichen Wirklichkeit entspricht. Denn wenn wir diese rein menschliche Sprache, diese menschliche Logik hinter uns lassen und jenseits unseres gewöhnlichen Mentals in eine unmittelbare Schau eintreten, dann realisieren wir eine andere Logik, die tatsächliche Logik des Grenzenlosen. Dann realisieren wir, dass das Grenzenlose in Qualität, Eigenschaft und Macht grenzenlos ist, es aber nicht durch eine Summe von Qualitäten, Eigenschaften und Mächten beschrieben werden kann. Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass das Absolute, das Selbst, das göttliche Wesen oder Gott und der Geist, Spirit, eins sind und dass das Transzendente und das Kosmische, das Universale ebenfalls eins sind. Und weil auch die vielen, vielen alle ein Selbst, einen Geist, Spirit besitzen, weil dies die Essenz von allem ist, was existiert, müssen auch diese vielen eins, das eine sein, das eine, das die vielen geworden ist. Und wenn sich uns hier nun die Fragen stellen, wie kann das Viele, das zwangsläufig begrenzt oder relativ ist, das Absolute sein? Wie kann ein Tier, ein Vogel, ein einzelner Mensch, das göttliche Wesen, Gott sein? Dann sehen wir hierin denselben Irrtum, dieselbe Begrenztheit, die wir eben schon beleuchtet haben. Wir denken auch hier in Einheiten, in mathematischen Begrenztheiten, die nur durch Addition oder Multiplikation zu etwas Größerem, zu einer größeren Einheit oder größeren Einheiten werden können. Tatsächlich ist aber die größte Einheit, ist dieses eine, keine Summe von etwas, sondern ein grenzenloses Einssein. Ein wesenhaftes und grenzenloses Einssein, das zahllose Einheiten oder zahllose Summen von Einheiten in sich selbst enthalten kann. Und keine Summe von einzelnen Teilen, kein noch so vieles kann diese grenzenlose Einheit überschreiten, kann über sie hinausgehen. Wie es die Upanishaden aus der konkreten Erfahrung heraus formulieren, das Grenzenlose bewegt sich nicht und ist doch immer weit voraus, wenn man es verfolgt und es zu ergreifen, zu erfassen versucht. Wir müssen also unterscheiden zwischen einer tatsächlich existierenden spirituellen Pluralität, einer Vielzahl, einer großen Zahl von Dingen und einem tatsächlich nicht existierenden Pluralismus, also einer reinen Vielheit, einer reinen und ausschließlichen Häufung von Dingen. Die vielen Seelen, die sich hier Gestalt geben, sind abhängige und voneinander abhängige Existenzen. Ihre Summe ergibt nicht das eine und sie ergibt auch nicht das kosmische Ganze. Sie existieren durch das eine, existieren durch dessen Einssein, und doch ist ihre Vielheit ebenso wirklich, ist keine Illusion. Es ist die eine Seele, die als das individuelle Göttliche in diesen vielen Seelen wohnt. Und diese vielen Seelen sind ewig, ewig im einen und durch das eine, durch das eine Ewige. Für die Logik des Grenzenlosen ist dies ganz natürlich und einfach, für unsere menschliche Logik allerdings nicht ganz so leicht zu erfassen. Und da wir diese, unsere menschliche Logik, heute dann schon genug strapaziert haben, zum Abschluss ein kurzer Auszug aus einem Gedicht Sri Aurobindos. Worte, die uns die eigentliche Wahrheit all dessen, die Wahrheit des Absoluten, auf etwas unmittelbarere Weise näher bringen. Not sound nor silence, neither world nor void, but the unthinkable, absolute, unalloyed, one. Multitudinous, nameless, yet a name, innumerably other, yet the same. Immeasurable ecstasy, where time and space have fainted in a swoon sublime. Kein Laut, keine Stille, weder Welt noch nichts. Nur das Undenkbare, Absolute, Pure, Eine. Zahlreich, namenlos und doch ein Name. Zahllos Anderes und doch dasselbe. Unermessliche Wonne, wo Zeit und Raum ohnmächtig werden, in erhabener Verzückung. Aus The Meditations of Mandavya. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Brahman Purusha Ishvara Maya Prakriti Shakti Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.